Dieser Vortrag sollte eben so eine kurze Einleitung sein, um auch noch einmal wieder das Thema ins Bewusstsein zu rufen. Die tiefe Beinvenenthrombose macht circa 2/3 aller venöser thromboembolischer Ereignisse aus. 80% erstrecken sich auch bis in den proximalen Bereich, das heißt bis in den Bereich der Vena femoralis superficialis. Und von der Inzidenz geht man so von 70 bis 140 Fälle pro 100.000 Personenjahre aus. Das ist schon ein recht variabler Bereich, wie Sie sehen. Und das widerspiegelt sich auch in relativ rezenten epidemiologischen Daten, die untersucht haben, wie jetzt die Inzidenz der venösen Thromboembolie in verschiedenen Ländern der Welt ist. Und Sie sehen hier eigentlich zwei wichtige Punkte. Erstens, die Inzidenz steigt sehr, sehr mit dem Alter an. Das wissen wir schon seit längerem. Dass hier so circa ab dem 50. Lebensjahr wirklich ein exponentieller Anstieg zu vermerken ist. Auffällig auch, wenn man hier diese orange Kurve ansieht, Männer aus Norwegen. Männer haben eine höhere Inzidenz im höheren Alter als Frauen. Wenn man sich hier frühere Lebensjahre ansehen würde, so ist es oft so, dass die Frauen noch überwiegen aufgrund der hormonellen Situation. Was aber neben diesem altersbedingten Anstieg wirklich auch ins Auge springt, sind diese großen Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Gesellschaften. Also die Inzidenz in Korea ist ein Drittel circa im Vergleich zu Norwegen. Da spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle. Das mögen genetische sein, aber auch Umweltfaktoren. Auf jeden Fall bei uns in Europa ist doch ein recht hoher Anstieg im Alter zu vermerken. Wenn man sich das jetzt anders aufschlüsselt, einerseits wieder nach dem Alter, so sieht man auch hier wieder diesen exponentiellen Anstieg so ab dem 40., 50. Lebensjahr. Insbesondere aber auch von der Pulmonalembolie hier als gelbe Linie gestrichelt, aber auch die tiefe Beinvenenthrombose zeigt einen etwas schwächeren Anstieg. Zeitliche Trends, das ist ja auch sehr interessant, wenn man das mit atherosklerotischen Erkrankungen vergleicht, also die Atherosklerose vielleicht jetzt als Thrombose im arteriellen Stromgebiet, da sehen wir ja eher einen Rückgang an kardiovaskulären Ereignissen in den letzten Jahrzehnten, was sicherlich viele Faktoren hat, insbesondere natürlich die bessere Primär- und Sekundärprophylaxe. Bei der venösen Thromboembolie ist es eigentlich jetzt gar nicht so. Im zeitlichen Verlauf von den 80er Jahren bis jetzt 2009 sieht man eher tendenziell einen Anstieg, sicherlich in erster Linie durch eine verbesserte und vermehrte Diagnostik der Pulmonalembolie, was auch mit mehr Bildgebung eben vergesellschaftet ist. Aber auch bei der tiefen Beinvenenthrombose ist die Inzidenz zumindest gleichbleibend. Auch hier wird davon ausgegangen, dass man gerade die isolierte tiefe Beinvenenthrombose, also im Bereich der Unterschenkelvenen, also sozusagen die distale tiefe Beinvenenthrombose, besser diagnostizieren kann, weil ja zum Beispiel auch die Ultraschalltechnik besser geworden ist. Zu den Risikofaktoren, darüber könnte man einen eigenen Abend gestalten und Sabine Eichinger kann da sicherlich viel mehr erzählen, aber im Prinzip ist es wie bei vielen Dingen ein Zusammenspiel aus genetischen Risikofaktoren, aus verschiedenen Thrombophilie-Parametern, die dann die Gerinnungskaskade interagieren damit und aktivieren, die damit auch zu einem intrinsischen thrombotischen Risiko beitragen. Daneben aber natürlich erworbene Risikofaktoren wie Alter, vorhergegangene venöses thromboembolisches Ereignis, natürlich Malignome als wichtige Entität und Ursache, Adipositas, Varizen, Hormonersatztherapien oder Hormonbehandlungen, insgesamt ein schlechter Allgemeinzustand oder auch die Ernährung, wobei es hier relativ schwache Assoziationsstudien gibt. Bei diesem erhöhten intrinsischen thrombotischen Risiko können dann eben auslösende Faktoren wie eine Schwangerschaft, ein chirurgischer Eingriff, Immobilisierung, Trauma oder auch lange Reisen dazu beitragen, dass eine Thrombose entsteht. Ein bisschen ein anderer Blickwinkel auf diese Risikokonstellation ist diese Abbildung, dass man eben einerseits die provozierenden Faktoren hat, wie schon kurz angesprochen, andererseits eben aber auch unabhängige Risikofaktoren, die zum Teil erworben sind, Alter, Geschlecht oder eben auch die Adipositas, Hormonersatztherapie und das Ganze immer auch auf eine entsprechende genetische Empfindsamkeit oder Suszeptibilität trifft, zum Beispiel auch im Sinne einer Thrombophilie-Diagnostik, die positiv ist und sich dadurch ein erhöhtes Risiko bildet, venöse Thromboembolien zu erleiden. Was sind jetzt die Gründe für diese eigentlich persistierend hohe Inzidenz von venösen Thromboembolien? Es überrascht ja schon, weil ja doch die Anstrengungen, venöse Thrombosen zu verhindern, sehr, sehr groß sind. Also es gibt viele Guidelines oder Richtlinien, wie jetzt perioperativ oder im Rahmen einer Immobilisierung antikoaguliert werden soll. Man hat viele Medikamente dazu zur Verfügung und irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, naja, so wirklich viel erreichen tun wir ja gar nicht, weil die Inzidenz nimmt eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht ab. Dazu gibt es verschiedene Studien. Ich habe jetzt eine rausgesucht. Das ist eine nordamerikanische Studie, die basiert auf der Olmsted County Population Datenbank. Das heißt, es ist eine dieser großen Populationsdatenbanken in den USA. Hier wurde auch über 30 Jahre die Inzidenz von venösen Thromboembolien erfasst und man hat sich hier eben angeschaut, wie viel von diesem Risiko kann ich denn einem bestimmten Risikofaktor zuschreiben? Wie ist denn hier circa die Verteilung? Auch hier insgesamt tut sich nicht viel an der Inzidenz in 30 Jahren. Die geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber im Schnitt bleibt sie relativ stabil. Wenn man so ein bisschen weiter ins Detail hineingeht, sieht man auch eher Zunahme der Diagnosen von Pulmonalembolie, eher weniger proximale tiefe Beinvenenthrombose, aber das sind im Endeffekt gleicht es sich dann doch eher aus auf die Inzidenzrate. Bei den Risikofaktoren schaut es etwas anders aus, die man hier, die klassischen Risikofaktoren, die man der venösen Thromboembolie zuschreibt. Ich glaube, was als erstes auffällt, ist dieser doch eindrucksvolle Strich nach oben. Das ist die Zunahme der Adipositas, die wahrscheinlich Nordamerika früher erwischt hat, als es uns erwischen wird. Aber das mag sicherlich ein relevanter Faktor sein. Tendenziell zunehmend sind auch die Punkte chirurgische Eingriffe hier, auch das kann man sich vorstellen bei der älter werdenden Bevölkerung, aber auch Malignomerkrankungen, die sicherlich auch hier eine Rolle spielen für die Inzidenz der venösen Thromboembolie. Hier hat man dann relativ kompliziert versucht, eben dieses attributable risk zu berechnen, also wie viel trägt denn jetzt ein Risikofaktor bei venösen Thromboembolie, zur Inzidenz oder zum Auftreten einer venösen Thromboembolie. Ich möchte nicht so unbedingt auf die Zahlen eingehen, was aber interessant ist, dass es hier das Full Model mit allen Risikofaktoren und Alter, circa 80% der Ereignisse können durch diese klassischen Risikofaktoren jetzt in der Bevölkerung, jetzt epidemiologisch erklärt werden. Wenn man sich wieder ansieht, was eher zunimmt im Verlauf, so ist es auch hier wieder die Krebserkrankungen, die tendenziell leicht steigend sind und dadurch auch mehr zum Risiko beitragen, beziehungsweise auch etwas die chirurgischen Eingriffe. Zusammenfassend eben, die Autoren sagen, die Inzidenz ist relativ stabil, circa 80% ist durch klassische Risikofaktoren erklärbar und gerade bei der idiopathischen venösen Thromboembolie, wo sie jetzt keinen anderen auslösenden Faktor identifizieren können, wird sicherlich die Zunahme der Adipositas eine große Rolle spielen. Und diese zunehmende Prävalenz gerade von Adipositas, Malignomen und auch chirurgischen Eingriffen mag sicher dazu beitragen, dass wir es trotz unserer verbesserten prophylaktischen Maßnahmen oder dieser Anstrengungen nicht wirklich schaffen, hier die Inzidenz weit zu reduzieren. Kurz auch auf das Rezidivrisiko. Die venöse Thromboembolie ist ja gerade doch auch eine chronische Erkrankung. Nach dem ersten Ereignis beträgt in 10 Jahren das Rezidivrisiko an die 30%. Das ist schon sehr hoch, wenn Sie nicht therapieren. Aber auch die Gefahr des ersten Rezidivs, und das muss man sich immer vor Augen halten, das ist natürlich am Anfang am höchsten. Also hier die Hazard-Ratio pro 1000 Personentagen, das ist in den ersten 3 Monaten doch irgendwo bei 200, diese Rate. Die geht dann deutlich zurück nach dem ersten Jahr, aber wichtig ist, sie erreicht niemals mehr null. Das heißt, wenn Sie mal eine idiopathische venöse Thromboembolie hatten, dieses Risiko, dass Sie doch wieder ein Ereignis bekommen, das tragen Sie mit sich. Zum Rezidivrisiko, diese Risikofaktoren, die dafür identifiziert worden sind, sind sehr ähnlich zum generellen Risiko. Auch da sehen Sie schon, es gibt verschiedene Modelle, wie man dieses Risiko vorhersagen kann. Auch das Vienna Prediction Model, wo auch hier auch wieder Sabine Eichinger natürlich und andere Mitarbeiter der Hämostasiologie im AKH Wien das initiiert haben. Man kann verschiedene Risikofaktoren bestimmen und dann verschiedene Models verwenden, um mit dem Patienten dann gemeinsam auch abzuklären, wie sollen wir denn nun weiter vorgehen, wie würden wir das Risiko für ein Rezidiv einschätzen. Die Faktoren dazu sind eben eine proximale tiefe Beinvenenthrombose, also eben Vena femoralis, superficialis und proximale. Auch hier wieder Adipositas, Alter, Männer haben ein höheres Risiko. Die Nicht-Null-Blutgruppe, weil sie eben vergesellschaftet ist mit erhöhten Spiegeln von Gerinnungsfaktoren wie von Willefang-Faktor und Faktor 8. Wenn Sie früh ein postthrombotisches Syndrom erleiden oder auch Residualthrombose im Ultraschall nachweisen, hohe D-Dimer-Spiegel und schließlich natürlich auch die Thrombophilie, wie weit hier die Thrombophilie-Diagnostik hilft, ist immer noch umstritten. Damit möchte ich kurz aufs postthrombotische Syndrom eingehen, auch deshalb, weil wir heute eine Programmänderung haben, die Sie vielleicht schon gesehen haben. Lisa Singer, die eigentlich über das Ulcus Curis sprechen wollte, musste leider kurzfristig den Vortrag absagen. Deshalb möchte ich ein paar Worte noch dazu verlieren. Das postthrombotische Syndrom ist die häufigste Komplikation nach tiefer Beinvenenthrombose und trifft ca. 30-50% nach proximaler Thrombose in 2 Jahren bei den Patienten auf. Schwere Fälle sind ca. 5-10%. Risikofaktoren, auch hier frühere Thrombosierung, eine proximale Lokalisierung, das heißt, je weiter Sie in die Beckenvene hineingehen, umso weiter die Thrombose, umso höher das Risiko. Auch hier wieder Residualtrompen, Adipositas und ganz wichtig, gerade die unzureichende Antikoagulation am Beginn. Heute im Zeitalter der oralen Antikoagulantien vielleicht nicht mehr das große Problem, aber die INR-Einstellung früher bei Markomarisierung war da gerade am Anfang essentiell. Eingeteilt wird es nach dem Villalta-Score, nach Symptomen und klinischen Zeichen. Dazu gehören eben Krämpfe, Schmerzen, Schweregefühl, Parästhesien oder auch Kribbeln. Klinische Zeichen können Ödeme oder Hautverhärtung sein, Hyperpigmentierung, Rötung, venöse Ektasien, Schmerzen im Bereich der Wade bei Kompression oder natürlich, wenn Sie ein venöses Ulkus haben, dann haben Sie auch ein postthrombotisches Syndrom. Ein PTS, ein postthrombotisches Syndrom, liegt vor ab 5 Punkten oder mehr. Also das ist sozusagen der Beginn eines PTS. Und was man eigentlich immer dazu verordnet, ist deshalb die Kompressionstherapie. Als Akuttherapie funktioniert die auf jeden Fall sehr gut. Die Patienten beschreiben rasch eine Verminderung der Beschwerdesymptomatik. Was deutlich problematischer ist, ist eigentlich die Langzeittherapie, nämlich hinsichtlich dessen, wie gut die Evidenz dafür ist. Der klassische Kompressionsstrumpf, der einen Druck von 30 bis 40 mm Hg, also der Klasse 2, ausübt, ist dafür indiziert. Bis vor ein paar Jahren war das eine absolute Indikation bei einer proximalen tiefen Beinvenenthrombose. Allerdings kam dann die SOX-Studie, die eben gezeigt hat, oder in dieser einen Studie, es könnte vielleicht auch nichts bringen. Sie ist sehr umstritten, weil vielleicht die Compliance nicht ausreichend war. Es hat aber dazu geführt, dass wir heute widersprüchliche Empfehlungen finden, wenn Sie sich unterschiedliche Guidelines anschauen, also zum Beispiel die ACCP-Guidelines versus jetzt deutschen Richtlinien, dass man sagen muss, die Evidenzlage ist insgesamt relativ schwach. Das hilft im klinischen Alltag recht wenig. Ich finde deshalb die Ergebnisse der IDEAL-DVT-Studie eigentlich auch für den klinischen Alltag relevant und übertragbar. Da wurden 865 Patienten mit einer akuten proximalen tiefen Venenthrombose eingeschlossen. Und die Gruppe 1 hat eben eine adaptierte Kompressionstherapie bekommen. Das heißt nicht so wie früher, na jetzt wird's für 2 Jahre verordnet, sondern man hat nach 6 Monaten nachgesehen und die Patienten befragt und den Villalta-Score erhoben, wie es ihnen geht. Und war dieser Score auf 4 oder niedriger, das heißt kein PTS, hat man nach 6 Monaten die Kompression schon abgesetzt. Die Kontrollgruppe hat eine Kompression über den Standardzeitraum von 2 Jahren getragen. Und das Wichtige, man konnte bei über der Hälfte der Patienten nach 6 Monaten diese Strümpfe schon absetzen. Und wenn man sich jetzt dann das Ergebnis nach 2 Jahren angesehen hat, war zwischen der Standardgruppe und dieser Kontrollgruppe mit individueller Dauer kein Unterschied im Hinblick auf die Entwicklung des postthrombotischen Syndroms. Also ich denke, es macht Sinn, das mit dem Patienten auch in diesem Hinblick zu besprechen. Ja, die Evidenz ist schwach, aber wahrscheinlich ist ein Versuch sinnvoll, auf jeden Fall als Akutmaßnahme, um die Beschwerden zu vermindern und dann eine Reevaluierung. Noch als letzter Punkt hier die prädefinierte Substudie dieser IDL-DVT-Untersuchung. Hier wurden 592 Patienten eingeschlossen vom gesamten Kollektiv, wo man wusste, wann diese Kompression begonnen hat. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es ging um die ersten 24 Stunden, hatte da nach Diagnosestellung und Beschwerden des Patienten, aber in erster Linie nach Diagnosestellung, hatte dieser Patient in den ersten 24 Stunden eine Kompressionstherapie oder nicht. Wobei als Kompression sowohl Binden wie auch ein angepasster Kompressionsstrumpf erlaubt waren. Und auch hier ist interessant, dass dieser frühe Beginn etwas gebracht hat auf die residuale venöse Obstruktion. Mit einer Kompression wurde diese residuale venöse Obstruktion gemessen im Ultraschall nach 6 Monaten deutlich reduziert. Das heißt, auf 46% zeigten Residualtromben versus 2/3 in dieser Gruppe, die in den ersten 24 Stunden noch keine Kompression hatte. Und wenn Sie keine Restthromben sehen im Ultraschall, dann ist auch Ihre Chance höher, dass Sie ohne postthrombotisches Syndrom aus der Sache hervorgehen. Das heißt, was diese Studie auch gezeigt hat, ist, dass der sehr, sehr rasche Beginn, also hier nicht abwarten und sagen, naja, ich gebe Ihnen mal das Rezept mit für den Kompressionsstrumpf, lösen Sie es in der nächsten Woche mal ein, sondern dass der rasche Beginn wirklich auch dem Patienten was bringen dürfte. Die Studie ist zu klein, um hierzu eine Aussage zu treffen, ob es auch etwas für das Rezidivrisiko beiträgt. Aber natürlich, es macht prinzipiell Sinn, weil wir wissen, dass postthrombotisches Syndrom und Residualthrombose beides Risikofaktoren auch für das Rezidivrisiko sind. Vielen Dank.